Wir befinden uns mitten in einer Predigtreihe, Lieben, irgendwelche Fragen? Und heute das Thema, was tun, wenn Träume platzen? Wenn Träume platzen, dann fragen wir uns oft, warum passiert das ausgerechnet mir? Und ich möchte Ihnen zunächst zeigen, dass wenn wir die Bibel aufschlagen und einfach die verschiedenen Lebensgeschichten, die darin vorkommen, uns anschauen, dass wir entdecken, dass es eine Illusion ist, zu glauben, wir seien die Ausnahme, dass wir platzende Träume erleben. Und ich nenne Ihnen einige Beispiele dafür. Mose und der zerplatzte Traum, er könne seinen Volksgenossen beistehen. Josef und der geplatzte Traum, er werde eine besonders herausragende Aufgabe bekommen. Zacharias und Elisabeth und der Traum, Kinder haben zu können. Petrus und der Traum, Jesus durch alles Dunkel zur Seite stehen zu können. Paulus und der Traum, bis nach Spanien zu kommen mit der Missionsarbeit. Lot und der zerplatzte Traum eines genussvollen Lebens. Nichts rettete er außer einem Teil seiner Familie. Und wenn Sie in Ihr eigenes Leben hineinschauen, dann haben Sie vielleicht auch schon zerplatzte Träume erlebt. Zum Beispiel den Traum mit 22, den Traumpartner zu heiraten oder den Traum, Kinder zu gebären und aufziehen zu können, den Traum, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, den Traum, eine heile Familie zu behalten, den Traum, eine Berühmtheit zu werden, der Traum, einem Menschen den alles entscheidenden Rat geben zu können, der Traum, den goldrichtigen Beruf erlernt zu haben, den Traum, ohne gesundheitliche Einschränkungen leben zu können, den Traum, eine stabile Psyche zu haben. Das ist nur eine Auswahl von zerplatzten Träumen, vielleicht so von den gravierendsten, die wir kennen. Dann gibt es noch die vielen kleinen zerplatzten Träumen, die nicht bestandene Prüfung und Ähnliches. Und ich möchte eine biblische Person herausgreifen und an ihr aufzeigen, was wir tun können, wenn Träume platzen. Ich habe dazu Josef ausgewählt aus dem Alten Testament. Und wenn Sie zu Hause einmal Zeit haben, diese Kapitel zu lesen, dann empfehle ich Ihnen das einmal im Zusammenhang zu lesen. Besonders wenn Sie heute während der Predigt merken, dass Ihnen vielleicht die Details aus Josefs Leben nicht so bekannt sind. Dann empfehle ich Ihnen sehr, 1. Mose Kapitel 37 bis Kapitel 47 zu lesen. Ich skizziere kurz aus Josefs Leben. Alles fing eigentlich beim Frühstück an. Josef kam zum Frühstück runter, seine Brüder saßen schon am Tisch, so stelle ich mir das in etwa vor. Und Josef sagt, könnt ihr euch vorstellen, ich habe schon wieder geträumt. Und die Brüder denken, nicht schon wieder. Wisst ihr, was ich geträumt habe? Ich habe geträumt, wir haben Getreide geerntet und zu Gaben gebunden und eure Gaben haben sich alle vor meiner verneigt. Und die Brüder denken, oh nein. Ein paar Tage später kommt Josef wieder hellwach zum Frühstück und sagt, Brüder, ich hatte wieder einen Traum. Ich habe geträumt, dass Sonne und Mond und 11 Sterne, zufällig so viele wie ihr Brüder seid, sich vor mir verneigen. Und die Brüder denken, es darf nicht wahr sein. Das Problem bei Josef war nicht, dass er versagt hat und dadurch seine Träume erstmal platzten. Er wurde Opfer des Neids der Brüder. Das Problem Josefs war auch nicht, dass er einen Lebenstraum hatte, den Gott nicht teilte. Diese Träume waren ihm von Gott geschickt und zeigten ihm ein Stück seiner Zukunft. Es waren durchaus Träume, die Gott teilte mit seinem Leben. Gott hatte ihn außergewöhnlich begabt und wollte ihn benutzen, um sein Volk zu bewahren. Sein Traum war etwas Wichtiges für Gott zu tun. Sein Traum war vielleicht auch, in der Familie und in der Gemeinschaft seines Vaters leben zu können. Und dieser Traum platzte erst einmal. Aus Neid und Hass geboren, verkauften seine Brüder ihn in einer günstigen Gelegenheit als Sklaven, und so wurde er nach Ägypten geschafft. So weit zu der Illusion, wir seien die Ausnahme, wenn wir platzende Träume erleben. Und wir gehen jetzt so ein Stückchen weiter vor und fragen uns, was tun wir damit? Muss ich das akzeptieren? Der zweite Gedanke. Muss ich das akzeptieren? Wenn wir Josef erzählen lassen könnten heute Morgen, dann würde er das vielleicht in etwa so erzählen. Er würde sagen, ich erlebte die Gunst Gottes. Trotz dieser schwierigen Situation, dass ich als Sklave verkauft worden war, ich konnte meine Begabungen einbringen und Gott schenkte Gelingen zu meinem Tun. Ich kam zwar nicht aus der Sklaverei heraus zunächst, aber ich erlebte, dass Gott mir beisteht in den Aufgaben, die ich hatte. Und ich nahm das willig an, mein Leben auch trotz dieser Durststrecke weiter zu leben und anzunehmen. Aber kaum war ich ein bisschen aufgestiegen, da riss mich eine Verleumdung in ein noch tieferes Tief. Nun war ich nicht nur Sklave, sondern zusätzlich auch noch im Gefängnis. Und dann einige Zeit später schickte Gott mir eine besondere Begabung, nämlich Träume deuten zu können. Ich konnte zwei Männern im Gefängnis helfen, indem ich ihre Träume ihnen deutete. Und ich bat denjenigen, dessen Traum ich deuten konnte, der wieder frei wurde, er möge für mich ein gutes Wort beim König einlegen. Was passierte? Er vergaß mich. 2 Jahre lang saß ich noch im Gefängnis. 2 volle Jahre. Insgesamt habe ich 12 Jahre als Sklave in Ägypten gelebt. Und dennoch, wenn wir Josef hören, wie er über sein Leben und gerade über diese 12 Jahre redet, dann erkennen wir, dass er diese Durststrecke seines Lebens annimmt als etwas, was Gott zugelassen und letztlich ihm geschenkt hat. Und so kann er später sagen zu seinen Brüdern, die ihn verkauft haben, ihr hattet Böses mit mir im Sinn, aber Gott gedachte es gut zu machen. Gott hatte einen guten Weg. Gott hat beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er ein großes Volk am Leben erhalten kann. Wenn wir jetzt mal einen ganz kurzen Blick ins Neue Testament werfen, Paulus, wir erleben da eine ganz ähnliche Situation. Paulus' Traum war es, seine Missionsarbeit weiter ausbauen zu können, über Rom hinaus bis nach Spanien zu kommen. Sein Traum erfüllt sich nicht so wie erhofft, sondern er kommt in Ketten als Gefangener in Rom an. Hier endet seine Tätigkeit, hier endet auch sein Leben. Und wenn wir die Briefe des Neuen Testamentes lesen, und ich empfehle Ihnen da besonders den Philipperbrief zu lesen, um zu erkennen, in welcher Geisteshaltung lebt er diese Durststrecke seines Lebens, dann erkennen wir, dass er diese Geschichte, die Gott mit ihm schreibt, annimmt, als ihm zugedachtes Teil. Der dritte Gedanke, was für Gefahren gibt es in dieser Zeit? Unterschätze nicht die Macht des Bösen. Ich denke, dass wenn wir durch Enttäuschung hindurchgehen, durch geplatzte Träume, durch Krisenzeiten, sind wir besonders anfällig für Versuchungen. So erleben wir bei Josef, dass er vom Teufel versucht wird, den Weg Gottes beiseite zu lassen. Vielleicht so nach dem Motto, jetzt hast du so viel für Gott erdulden müssen, jetzt gönn dir doch eine gewisse Freiheit. Die Frau deines Herrn lädt dich ein, dass du sozusagen indirekt aufsteigst. Und Josef widersteht diesem Versuch des Satans, aus der Schwäche Kapital zu schlagen, in dieser Krisenzeit sich eigene Freiheiten zu nehmen. Die Bibel lehrt, dass der Satan versucht, dich von der Freude des Schöpfers wegzuziehen und dass er gerne auch solche Blößen, solche Zeiten der Krise nutzt. Das Ziel des Bösen ist es, dich stillzulegen und dich zu vernichten. Und Gott hat uns gute Gebote gegeben, gute Lebensregeln. Und wir sollten nicht den Versuch machen, auch in Zeiten der Krise oder Enttäuschung, zu sagen, na ja, gucken wir mal, wie weit wir doch unsere Freiheit ausdehnen können. Es wäre vergleichbar mit einem Autofahrer, der unterwegs ist und der denkt, na ja, die Leitplanken rechts und links, da fahre ich mal so nah wie möglich ran, um einfach auszutesten, was ich mir an Freiheit erlauben kann, und schrammt so die ganze Zeit an der Leitplanke entlang. Kommt eine Lücke in der Leitplanke, ist er abgestürzt. Die Leitplanken sind ein Bild für die Gebote Gottes. Und Josef unterschätzt nicht die Macht des Bösen, unterschätzt nicht diese Kraft, die darin steckt, dass er jetzt in einer Krise ist, vielleicht Gelegenheit oder sogar einen Grund hätte, sich Gott gegenüber enttäuscht zu zeigen, sondern er sagt, ich möchte weiter Gottes Geboten folgen und diesen guten Weg einschlagen, den Gott mit mir hat. Wir gehen weiter. Wie werde ich wieder aufgebaut? Wenn ich in eine Enttäuschung gefallen bin, in ein Tief gefallen bin, wie werde ich wieder aufgebaut? Und ich muss an dieser Stelle auch auf die Brüder Josefs eingehen. Und zwar deswegen, weil Josef ein weitgehend, kann man sagen, unverschuldet in diese Not und diese Krise hineinrutscht. Und sie kennen ja beides. Wenn sie in ihr eigenes Leben schauen, zerplatzte Träume, manches haben sie sich selbst vielleicht zuzuschreiben. Da ist vielleicht Schuld oder eigene Verantwortung im Spiel. Und anderes gelangt unverschuldet zu ihnen. Aber besonders für diese Situation, dass sie merken, oh, ich habe selber da einen Anteil dran. Dafür möchte ich sie sensibilisieren, und dazu nehme ich als Bild oder als Vergleich die Brüder Josefs. Die Brüder, die Josef verkauft haben als Sklave, einer von ihnen empfindet schon in dem Moment, in dem das passiert, dass sie ein Unrecht tun. Er selber hat noch versucht, die Situation zu retten. Er hat erst mitgemacht in gewisser Weise, hat seine Brüder nicht abhalten können und sagt dann, naja, ich werde das hinterher wieder gerade bügeln. Er schafft das nicht. Und dann sagt er seinen Brüdern, wie, was haben wir getan? Unseren eigenen Bruder verkauft. Bei ihm schlägt das Gewissen und er weiß, wir haben uns total verkehrt verhalten. Aber er hat nicht die Kraft und die Macht, das rückgängig zu machen. Und dann gelangen durch eine Hungersnot bedingt die Brüder wieder in Kontakt mit Josef, der mittlerweile zweiter Mann in Ägypten ist, Stellvertreter des Pharaos. Und sie kommen zu ihm, ohne ihn zu erkennen, und werden von Josef willkommen geheißen, aber auf die Probe gestellt. Auf die Probe, ob ihr Herz noch so hart ist wie damals. Und Josef nimmt eine Möglichkeit in Anspruch, einen fingierten Diebstahl ihnen unterzuschieben, dem jüngsten seiner Brüder unterzuschieben, um zu testen, inwieweit lassen sie jetzt auch diesen jüngsten Bruder im Stich. Und in dieser Situation sind die Brüder voll von Gedanken der Reue und der Buße. Und sie sagen, jetzt holt uns Gott ein. Es hat lange gedauert, aber Gott hat diesen Zeitpunkt gewählt, um uns in Erinnerung zu rufen, was wir falsch gemacht haben, wo wir Schuld auf uns geladen haben. Und sie entschließen sich, sich dieser Schuld zu stellen. Sie erzählen diesem fremden Mann, den sie noch nicht erkannt haben, Josef, ihm erzählen sie, welche Schuld sie damals auf sich geladen haben. Und sie sagen, wir sind schuldig geworden vor unserer Familie, vor unserem Bruder und vor Gott. Ich glaube, dass es verhältnismäßig leicht ist, die Schuld bei jemand anders zu erkennen. Wenn Sie sich erinnern, vor einiger Zeit ging so durch die Presse, dass der Ministerpräsident Baden-Württembergs, Oettinger, eine Schuld auf sich geladen hatte, dadurch, dass er etwas fälschlich dargestellt hatte. Und nun waren die Zeitungen voll davon, von Aufrufen, dass er diese Schuld eingesteht und seine Worte zurücknimmt. Das ist ein Bild dafür, dass wir sehr schnell bei jemand anders die Schuld erkennen vielleicht. Sehr klar vor Augen haben, was unser Bruder, unsere Schwester, ach, an der Stelle müsste sie Buße tun. An dieser Stelle hat er falsch gehandelt. Aber es ist verhältnismäßig schwer, die Schuld im eigenen Herzen zu erkennen. Und ich glaube darum, dass wir besonders, wenn wir Schuld bei jemand anders sehen, gut daran tun, Gott ganz bewusst zu fragen, gibt es bei mir selber etwas Ähnliches? Mach mich bitte darauf, dafür sensibel, aufmerksam, wo ich schuldig geworden bin. Und lass mich nicht nur das sehen, was der andere verbockt hat. Und so kann eine Befreiung eines gebundenen Herzens stattfinden, indem wir unsere Schuld vor Gott bekennen und eingestehen und sagen, ja, ich habe mich versündigt an anderen Menschen und an Gott. Und wir erleben Befreiung für ein gebundenes Herz. Und dazu kommt noch etwas Zweites, die wiederherstellende Gnade durch Menschen. Als die Brüder vor Josef eingestehen, was passiert ist, da merken wir, wie Josef voller Gnade reagiert auf dieses Eingeständnis. Ja, sogar schon bevor sie es eingestehen, man könnte sozusagen sagen, er lädt sie schon vorher an seine Tafel ein und lässt sie mit sich essen und trinken und lädt sie ein als Gastgeber, als besondere Ehrengäste. Und das ist ein Bild für die wiederherstellende Gnade Gottes, die er uns besonders auch durch Menschen zuteil werden lässt. Und als die Brüder voller Erschrecken bemerken, hier ist doch unser Bruder Josef, und sie sehen, wie mächtig er ist, da denken sie, das ist unser letztes Stündlein hat geschlagen. Jetzt ist es aufgedeckt, alles ist offenbar, und jetzt werden wir hier vernichtet. Und dann sagt Josef zu ihnen, nein, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Sorgen. Und wir merken, dass diese Sorge die Brüder Josefs noch weiter bewegt. Als sie später, als Jakob, der Vater, stirbt, da fragen die Brüder Josef noch einmal, hast du uns wirklich verziehen? Hast du uns wirklich vergeben? Oder ist jetzt, wenn unser Vater tot ist, deine Möglichkeit, es uns heimzuzahlen? Und da sagt Josef, nein. Wie käme ich dazu, eine Stelle einzunehmen, oder Vergebung, die Gott letztlich ausgesprochen hat, zurückzunehmen von mir aus? Erschreckt nicht und macht euch keine Vorwürfe wegen damals. Die wiederherstellende Gnade durch Menschen. Und es ist ein Geschenk, was Gott uns macht, dass er uns durch andere Menschen Gnade widerfahren lässt, trotz unserer Schuld. Oder gerade in unserer Schuld. Und sagt, ja, du darfst wieder neu beginnen. Manchmal werden Gemeinden auch so beschrieben. Recovering Churches, das ist so ein Modewort dafür, dass Gemeinden Zentren sind, wo Menschen wieder aufatmen können, wo ausgebrannte und enttäuschte und zerbrochene Menschen kommen dürfen und sein dürfen, ohne etwas zu leisten. Gemeinden, in denen Barmherzigkeit herrscht, ohne dass man Buße verschweigt. Zentren, die die Gnade wiederherstellen. Wünschen Sie sich, dass unsere Gemeinde so ein Ort ist? Dann beten Sie um sich selbst, um ein barmherziges Herz und um die Erkenntnis Ihrer eigenen Sünde. Wie werde ich wieder aufgebaut? Durch Zufriedenheit. Ich habe vorhin schon erwähnt, in welcher Einstellung oder unter welchem Motto und Gedanken Josef auf sein Leben zurückblickt. Und sagt zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedacht, es gut zu machen. Die gleiche Zufriedenheit sehen wir bei Paulus in seinen Briefen. Und ich denke, dass Zufriedenheit nicht befohlen werden kann. Wir können unserem eigenen Herzen nicht Zufriedenheit befehlen, auch in schwierigen Zeiten nicht. Aber ich glaube, dass wir etwas dazu tun können, dass wir zufriedener werden. Eins ist sicherlich, dass wir manchmal Erwartungen korrigieren. Vor allen Dingen versteckte Erwartungen können ganz gefährliche Miesmacher sein. Aber ich meine auch, dass die Bibel uns immer wieder ans Herz legt, dass wir uns in Dankbarkeit üben. Und hier ist das Üben wörtlich gemeint. Dass wir trainieren, dankbar zu sein, dankbar auf das zu schauen, was uns geschenkt ist. Ich hatte in einer Predigt eines Predigers gelesen, dass er an dieser Stelle, um Dankbarkeit üben zu lassen, seinen Gemeindemitgliedern empfahl, wenn sie verheiratet sind, dann sollten sie nach dem Gottesdienst zu jemand gehen und ihm sagen, ich bin dankbar, dass ich mit dir verheiratet bin und ich sage dir auch warum. Das ist eine schöne Übung. Der zweite Teil, den empfehle ich nicht. Das ist nämlich für die Ledigen. Ich bin dankbar, dass ich nicht mit dir verheiratet bin und ich sage dir auch warum. Das ist auch eine Möglichkeit der Dankbarkeit, aber die empfehle ich jetzt nicht. Übe dich in Dankbarkeit wird in der Bibel in erster Linie so verstanden, dass wir auf das schauen, was Gott uns geschenkt hat. Und ich glaube, dass wir, so wie Josef auch, uns darum sorgen können, dass Gott Raum bei uns hat. Und so redet Josef, und es ist auffällig, wenn er mit seinen Brüdern dann redet, wie oft er darauf Bezug nimmt, was Gott getan hat. Gott hat mich hierher gesandt, sagt er, nach Ägypten. Nicht ihr habt das letztlich verschuldet, sondern es war Gottes Plan. Nicht ich spreche euch jetzt Vergebung aus, sondern Gott auch. Ich werde nicht umstoßen, was Gott entschieden hat. All dies sagt er. Und wir merken, dass bei ihm Zufriedenheit dadurch gewachsen ist, dass er gesehen hat, Gott hat einen größeren Plan als das, was wir selber sehen können. Ich möchte diese Predigt zusammenfassen mit einer Frage, möchte ich den Wiederaufbau, und einer Tabelle von Crabb, die ich für hilfreich halte, um selber noch einmal Bilanz zu ziehen und zu schauen, auf welcher Seite stehe ich, möchte ich eigentlich den Wiederaufbau. Denken Sie nun an die Situation, die Ihnen heute während der Predigt gekommen sind, wo Ihre Enttäuschungen sind, wo Ihre Träume geplatzt sind. Und Sie sehen hier, dass Lawrence Crabb ein Bild für Zerstören und Aufbauen nimmt und das in drei Bezügen gegenüberstellt. Zum einen in dem Verhalten in Beziehungen kann ich mich entscheiden, ob ich letztlich diese Krise, den zerplatzten Traum benutze, um auf mich selbst bezogen, mich zurückzuziehen und zu sagen, jetzt geht es mal nur um mich. So hätte Josef ja reagieren können. Er hätte sagen können, also ich habe so viel Schmerzhaftes erlebt, ich brauche jetzt ganz viel Zeit für mich. Die andere Möglichkeit ist die des Aufbauens. Anteilnahme und Wohlwollen weiterzuleben, andere zum Guten anzustiften, so wie Josef das tut in seiner Umgebung, selbst im Gefängnis, mit den Mitgefangenen. Die zweite Ebene ist das Innere. Wir haben die Möglichkeit, wenn unsere Träume platzen, einen Selbstschutz zu mobilisieren, unsere eigenen Kräfte und zu sagen, jetzt schütze ich mich aber gegen solche Verletzungen. Jetzt bewahre ich mein Inneres. Und so versuche ich, den Schmerz zu lindern. Oder wir entscheiden uns für Gottes Weg, des Aufbauens, zu sagen, ja, das ist so gekommen, so ist das passiert. Aber ich habe den Mut, trotzdem zu sein an Gottes Seite mit dieser Geschichte. Und ich möchte meine Fähigkeiten, das, was Gott in mein Leben hineingelegt hat, weiter einbringen für Gott, sinnvoll nutzen. So wie Josef es tut, als er als Sklave im Haus Potiphars ist und dort nach seinen Kräften und seinen gottgegebenen Fähigkeiten arbeitet und dient. Und dann gehen wir noch eine Stufe weiter ins Innerste. Hier geht es um die Ebene der eigenen Gedanken und Gefühle, ob sie von Selbstsucht geprägt ist, nämlich davon, dass ich letztlich Gott vorwerfe, dass er mich so einen schweren Weg geführt hat. Zorn auf Gott, dass er keine besseren Garantien bietet. Zweifel daran, ob er wirklich es gut mit mir meint. Oder ob ich den Weg des Wiederaufbaus wähle und den Weg der Anbetung. Und sage, ja, ich möchte mit Freude Gott gehören und daran festhalten, dass er gut ist, selbst wenn ich das im Moment nicht verstehe. Meine Träume sind zerplatzt, aber Gott und seine starke Hand, an der kann ich mich weiter festhalten. Die bleibt mir. Und darauf vertraue ich, dass Gott es gut mit mir meint. Das ist der Weg des Wiederaufbaus in der Anbetung.